Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der gewaltigen Explosion gestern im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Toten auf mehr als 130 gestiegen. Mindestens 4000 Menschen wurden verletzt. Hunderttausende verloren ihre Wohnung. Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar. Nach Angaben der Regierung wurde im Hafen hochexplosives Ammoniumnitrat gelagert, das vor Jahren auf einem Schiff beschlagnahmt worden war. Weite Teile der Hafenanlagen sind zerstört. Dazu gehören auch Getreidesilos, in denen ein Großteil der Vorräte des Landes lagerte.
Viele filmten gestern die erste Rauchsäule und rechneten nicht mit einer zweiten Explosion. Ein gewaltiger Pilz breitete sich über dem Hafen von Beirut aus. Es war sehr schwierig und angsteinflößend. Ich begann so langsam zu verstehen, nachdem alles zertrümmert war. Ich nahm meine Familie und ging raus auf den Balkon, um zu sehen, was los ist. Die Menschen sind fassungslos, ohnmächtig, wütend in Anbetracht dieser Zerstörungen. Die Libanesen mussten schon viel ertragen. Viele haben in den 70ern und 80ern einen Bürgerkrieg erlebt, auch Bäcker Hekmat Kai. Diese Katastrophe, meint er, wird in die Geschichte eingehen. Ich habe den Krieg miterlebt und Sachen gesehen, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Gott sei Dank hat es hier nur Materielles erwischt. Ich frage mich, wie billig der Mensch in diesem Land ist und wohin es mit uns geht. So wie er fühlen sich viele hier. Denn möglicherweise hat eine grobe Fahrlässigkeit die Katastrophe ausgelöst. Laut Regierung wurden hier am wichtigsten Handelshafen vor der Explosion 2750 Tonnen Ammoniumnitrat ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert. Mit dieser hochexplosiven Chemikalie kann Dünger, aber auch Sprengstoff hergestellt werden. Die Frage ist, was ist genau passiert? Eine erste Reaktion, mehrere Hafenmitarbeiter wurden festgesetzt. Erstens, die Untersuchungen müssen eine Priorität haben und die Ergebnisse müssen schnell kommen. Zweitens müssen weitere Opfer geborgen werden. Drittens müssen wir nach den Vermissten suchen. Der Bürgermeister von Beirut schaut sich am Vormittag die Schäden in den Hafenvierteln an. Viele Häuser sind unbewohnbar. Das Ausmaß der Zerstörung ist wirklich sehr groß. Es ist nicht leicht einzuschätzen, aber es sind sicher Milliarden. Und zwar leicht, allein der Hafen, Milliarden von Dollar. Nach Angaben lokaler Politiker sind bis zu 300.000 Menschen obdachlos. Die Druckwelle fegte mit einer immensen Kraft durch die Innenstadt. Die ganze Nacht hindurch waren Ambulanzen im Einsatz. Die Krankenhäuser sind überfordert. Zu viele Verletzte auf einmal müssen behandelt werden. Chaos auf den Stationen. Ich dachte zuerst, es war ein Erdbeben, weil manchmal haben wir viele Erdbeben. Ich habe mich versteckt und kann mich nicht mehr erinnern, was passierte. Ich wurde weggeschleudert. Viel Glas ist auf mich gefallen. Alle schrien. Die Katastrophe trifft das Land inmitten einer schweren Wirtschaftskrise. Ohne Hilfe aus dem Ausland kann der Libanon diese Herausforderung wohl nicht bewältigen.
Die Lage im Libanon war schon vor der Explosionskatastrophe angespannt. Das Land ist zerrissen zwischen pro-westlichen und pro-iranischen Kräften. Der Libanon liegt an der Ostküste des Mittelmeers. Dort leben etwa 6,2 Millionen Einwohner und seit einigen Jahren außerdem etwa 1,7 Millionen Flüchtlinge, vor allem aus Syrien. Es gibt ein großes Wohlstandsgefälle. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt nach UN-Schätzungen in Armut, während eine kleine Oberschicht sehr vermögend ist. Das Land leidet unter einer Wirtschaftskrise und massivem Währungsverfall.
Wut, Frust und pure Verzweiflung treiben sie auf die Straße. Protest Anfang Juni trotz Corona-Pandemie. Bilder aus einem heruntergewirtschafteten Land. Der Libanon steht am Abgrund. Tausende Geschäfte haben dicht gemacht. Gut jeder Zweite hier ist arbeitslos. Die Infrastruktur marode. Das libanesische Pfund im freien Fall. Es fehlt harte Währung. Seit Herbst schwelen die Proteste gegen das verkrustete politische System, gegen die Eliten. Das Land ist gespalten zwischen schiitischer Hisbollah, die dem Iran nahesteht, und Anhängern Saudi-Arabiens. Der Libanon ist Spielball geopolitischer Interessen. Parteien und Religionsgruppen haben sich den Staat zur Beute gemacht.
Es gibt in den letzten Jahren immer wieder wechselnde Regierungen im Libanon, die aber alle nicht für das Land gearbeitet haben, sondern immer für ihre jeweiligen Klientelinteressen.
So trat im Herbst zwar Ministerpräsident Hariri zurück, ein Umdenken blieb aber aus. Sein Nachfolger Hassan Diab wird von der Hisbollah unterstützt. Für viele Libanesen ist er nur ein neues Gesicht des alten, verkrusteten Systems.
Viele Staaten haben Katastrophenhilfe für den Libanon mobilisiert. Die Golfstaaten schicken Feldlazarette und Medikamente. Die Weltgesundheitsorganisation liefert medizinische Hilfsgüter. Aus Deutschland fliegt ein Rettungsteam des Technischen Hilfswerks nach Beirut und die EU stellt Katastrophenhilfe aus mehreren Staaten, unter anderem aus Frankreich.
Einheiten des französischen Zivilschutzes, überwiegend Rettungstaucher, sammeln sich am Flughafen Roissy-Charles de Gaulle. 3 Militärmaschinen, bereit zum Rettungseinsatz in Beirut. Frankreich hat innerhalb der EU die engste historische Verbindung mit dem Libanon. Frankreich ist die Familie des Libanons und der Libanon ist die Familie Frankreichs. Wir teilen die Trauer und werden unser Möglichstes tun, nach der Katastrophe zu helfen. Der Libanon hat die Europäische Union um Hilfe gebeten und allerorten positive Rückmeldungen bekommen. EU-Ratspräsident Michel etwa twitterte, die EU steht bereit für Hilfe und Unterstützung. Der EU-Kommissar für Krisenschutz und humanitäre Hilfe, Janez Lenarčič, bestätigte, mehr als 100 Experten für Bergung und Rettung aus Griechenland, Tschechien und den Niederlanden sind bereits in Beirut eingetroffen.
Diese Feuerwehrmänner sind hochqualifiziert, sie sind darauf qualifiziert, im städtischen Umfeld Such- und Rettungsaktionen durchzuführen. Wir haben auch das Copernicus-Satellitensystem aktiviert, was die Möglichkeit bietet, sehr detaillierte Fotos vom Katastrophengebiet zu machen.
Packen auch beim Technischen Hilfswerk in Rüsselsheim. 42 deutsche Rettungskräfte werden am Abend aufbrechen. Die EU hat in den vergangenen 9 Jahren bereits mehr als 2 Milliarden Euro im Libanon investiert.
Libanon hat eine sehr strategische Lage im östlichen Mittelmeer und Libanon ist ein sehr wichtiger Partner der EU. Aus der Erfahrung und aus der Geschichte wissen wir, dass jede Zeit, wenn es Unruhe in Libanon gab, wenn Libanon nicht stabil war, wurde diese Unstabilität auch in der ganzen Region weiter verstärkt.
Neben der Europäischen Union haben deshalb auch der Iran und Israel humanitäre Hilfe angeboten.
Zur Lage im Libanon sendet das Erste einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Hintergründe finden Sie auch auf tagesschau.de, unter anderem zur Frage, woher das gefährliche Ammoniumnitrat stammt. Neue Wende im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Der Hauptangeklagte hat die Tat erstmals vor Gericht gestanden. Er habe den tödlichen Schuss abgefeuert, ließ Stefan E. heute über seinen Anwalt erklären. Damit kehrt der 46-Jährige in Teilen zurück zu seiner ersten, zwischenzeitlich widerrufenen Version des Tathergangs. Ihm wird vorgeworfen, Lübcke aus rechtsradikalen Motiven getötet zu haben.
Der Hauptangeklagte Stefan E. wechselt im Prozess erneut die Strategie. Er lässt vor Gericht seinen Anwalt ein weiteres Geständnis verlesen. Er, Stefan E., habe den tödlichen Schuss doch selbst abgegeben. Die Tat sei aber gemeinsam mit dem Mitangeklagten Markus H. geplant gewesen und begangen worden.
Es bringt eine andere Version. Er hat nunmehr geschildert, selbst entsprechend geschossen zu haben. Wie gesagt, ob das Klarheit bringt, ob das letztendlich der Wahrheit entspricht, das wird man erst am Ende der Beweisaufnahme unter Umständen sehen können. Für eine Bewertung ist es da derzeit noch zu früh.
Die Familie des Opfers war bis jetzt an jedem Prozesstag dabei. Für sie sind die Schilderungen von Stefan E. besonders belastend.
Wenn in weiten Teilen der Hauptangeklagte sich als Opfer einer schwierigen Kindheit darstellt, als Opfer von Radikalisierung und mehr oder weniger der Eindruck entsteht, als wenn so etwas dann in einer so furchtbaren Tat enden muss.
Auf der Terrasse seines Hauses im Landkreis Kassel war Walter Lübcke im Juni 2019 erschossen worden. An der Kleidung des Toten wurden DNA-Spuren vom rechtsextremen Stefan E. gefunden. Lübcke war wegen seiner Haltung zur Flüchtlingspolitik eine Hassfigur für Rechtsextreme.
Stefan E. belastet Markus H. sehr stark in dieser Aussage, beschreibt dessen Rolle fast wie die eines Mittäters. Die Herausforderung für das Gericht ist jetzt, gegenzuchecken, Fragen zu stellen, ob diese Version stimmen kann und sie mit den anderen Beweismitteln abzugleichen. Das ist wichtig, weil zum Beispiel am Tatort selbst keine Spuren von Markus H. gefunden wurden.
Stefan E. stellt heute seinen Komplizen Markus H. als den Kopf hinter der Tat dar. Markus H. sei so wörtlich ein Manipulator für ihn gewesen.
Nordrhein-Westfalen will die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr strenger handhaben. Wer in Bus und Bahn keine Maske trägt, muss künftig sofort 150 Euro Bußgeld zahlen, bestätigte das Verkehrsministerium. Die neue Regelung soll von Mitte nächster Woche an gelten. Bislang werden in NRW Bußgelder nur erhoben, wenn sich Fahrgäste trotz Aufforderungen weigern, die Maske aufzusetzen. Auch andere Länder erheben Bußgelder bei Verstößen, aber in unterschiedlicher Höhe. Die teilweise Aufhebung der Reisewarnung für die Türkei hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Die deutschen Reiseveranstalter betrachten das vorgelegte Konzept als beispielhaft für Urlaube in anderen Risikoländern. Dagegen kommt die Lockerung nach Auffassung der Linkspartei einer Verbeugung vor dem türkischen Präsidenten Erdogan gleich. Berlin und Ankara hatten sich gestern darauf verständigt, dass Urlauber in 4 Küstenregionen der Türkei vor ihrer Heimreise auf eine mögliche Corona-Infektion getestet werden. Bei einem positiven Ergebnis müssen sie noch in der Türkei in Quarantäne.
Sich gegen die Corona-Krise zu stemmen, ist ein Kraftakt für die türkischen Urlaubsorte, wo sonst mehr als 5 Millionen Deutsche im Jahr urlauben, leere. Jetzt hoffen sie auch hier auf die Rückkehr der Deutschen. Denn die in den vergangenen Monaten geltende Reisewarnung hat die Regierung auch auf Drängen Ankaras für 4 beliebte Küstenregionen aufgehoben. Dafür muss jeder vor der Rückreise aus der Türkei einen Corona-Test machen und selbst zahlen, bis zu 30 Euro. Damit sollen auch Autoreisende erreicht werden.
Wir sehen nämlich, dass viele Reiserückkehrer auch auf dem Landweg momentan das Virus wieder nach Deutschland bringen. Deshalb hat die Türkei uns versprochen, dass sie in Zukunft vor der Ausreise alle Urlauber und Rückreisenden testet.
Die Linke hält diese Übereinkunft mit der Türkei politisch für ein falsches Signal.
Wir hätten längst eine Reisewarnung für die Türkei aussprechen müssen, aus politischen Gründen, aufgrund der willkürlichen Inhaftierung von Andersdenkenden und der Geiselnahme von deutschen Staatsbürgern in der Türkei in den letzten Jahren.
Deutsche Reiseveranstalter hingegen begrüßen die Regelung, auch weil sie möglicherweise in anderen Urlaubsregionen Schule machen kann.
Die Türkei macht es vor, in den Regionen, in denen die Zahlen gering sind, können Reisen wieder stattfinden unter besonderen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Und wir brauchen auch wieder differenzierte Reisehinweise für die 160 Länder, für die noch eine Reisewarnung gilt.
Noch ist die Türkei die Ausnahme, ähnliche Regelungen politisch durchaus gewollt. Zunächst aber sollen noch in dieser Woche die Pflichttests auf deutschem Boden kommen, für alle anderen Risikogebiete kostenlos.
Der als Tropensturm heruntergestufte Hurrikan Isaias hat in den USA Maryland und New York City erreicht. Auch dort verzeichneten die Behörden hohe Sachschäden durch starken Regen und Windböen. Häuser und Autos wurden beschädigt, viele Bäume entwurzelt. Tiefer gelegene Gebiete in Manhattan wurden mit Sperren vor Überschwemmungen geschützt. Durch den Sturm sind an der Ostküste der USA mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen.
Bei einem Waldbrand im Süden Frankreichs, nahe der Stadt Marseille, ist ein Campingplatz völlig zerstört worden. Mehr als 1000 Hektar Wald gingen in Flammen auf. In der Region mussten über Nacht mehr als 2700 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Fast 2000 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Feuer einzudämmen. Starke Winde hatten die Flammen vorangetrieben. Seit dem Morgen breiten sich die Feuer nicht weiter aus.
Die Lottozahlen. 6, 8, 10, 24, 33, 42. Die Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. August.
Das Hoch über uns dehnt sich aus und setzt sich die nächsten Tage fest. In der Nacht ist es meist sternenklar oder nur gering bewölkt. Es bleibt trocken. Am Tag viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Zwischen der Schwäbischen Alb und dem Bayerischen Wald entwickeln sich Quellwolken, aber auch dort bleibt es trocken. In der Nacht 18 Grad am Niederrhein und 8 Grad am Alpenrand. Am Tag 23 Grad auf Sylt und bis zu 34 Grad am Niederrhein. Am Freitag viel Sonne und nur stellenweise mal Wolken. Im südlichen und östlichen Bergland sind am Nachmittag vereinzelt Gewitter möglich. Auch am Samstag ist es oft sonnig, am Nachmittag teilweise ein paar mehr Quellwolken und einzelne Hitzegewitter bis 37 Grad. Auch am Sonntag Sonne, ein paar Wolken und örtlich Hitzegewitter.
Karin Mioska hat um 22.25 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Nach der Explosion in Beirut, wie hart trifft die Katastrophe die Menschen im Libanon? Und Kampf gegen das Coronavirus, wie weit ist Deutschland mit dem Impfstoff?